Hallo, herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Christine Meyerhofer.
Ich bin Matthias Auer.
Und mein Name ist Theresa Wirth.
Ja, und ich darf heute anfangen, weil ich habe euch was mitgebracht. Wir starten ja jede Folge mit einem Mitbringsel.
Ja.
Ich gebe es dir mal in die Hand.
Danke. Matthias, ich bin vorsichtig. Es ist ein gepresstes Blatt. Christine, bist du Botanikerin genug, um das zu erkennen?
Ich bin nicht so firm in Pflanzenkunde, aber...
Beschreib es mal, wie schaut es aus?
Also es ist eher länglich und sehr unregelmäßig. Also es ist nicht so eine symmetrische Form, sondern eher so ein bisschen ausgefranst und fast zackig.
Aber rund.
Ich glaube, normalerweise ist es auch, also es gibt auch symmetrische Exemplare dieses Blattes, aber prinzipiell...
Was willst du denn wissen von
uns? Also ja, genau. Eigentlich ist das noch nicht die Frage, aber sagt mir mal, was glaubt ihr, von welchem Baum ist dieses Blatt?
Also ich bin nicht so botanisch versiert, aber ich glaube, es ist ein Eichenblatt.
Voll gut. Nicht schlecht, Christine. Ja, aber jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage. Sondern nur zum Aufwärmen. Also die Eichen waren eine Art der Bäume, die gepflanzt wurden im Stadion in Klagenfurt 2019. Das war ein großes Projekt und da wurden wie viele Bäume, glaubt ihr, gepflanzt?
Ich habe es gelesen. Ich darf nicht mitspielen.
Also das Projekt heißt For Forest. Es war eine Kunstintervention des Installationskünstlers Klaus Littmann im Wörthersee-Stadion, genauer gesagt. Und da wurden auf dem Spielfeld im Sommer quasi 16 Arten von Bäumen gepflanzt. Und du musst jetzt trotzdem raten, ich lasse dich nicht aus, wie viele es waren.
Ja, okay, dann sage ich... 1000.
Immer eine gute Zahl zum Raten. Nein, es waren leider nur 299 Bäume. Aber knapp daneben.
Schau, dann habe ich es mir falsch gemerkt. Ich dachte, es waren 200 Bäume.
Ah ja.
Aber sie sind weg, oder mittlerweile?
Genau, die wurden
dann wieder Fußball gespielt.
Es wird wieder Fußball gespielt. Die wurden abgetragen und sollten jetzt woanders wieder gepflanzt werden. Hm. Angeblich im Tullner Feld. Ich habe leider nicht herausgefunden, ob die jetzt da schon stehen oder nicht auf die Schnelle. Das wird eine zukünftige Recherche vielleicht. Also der Künstler Klaus Littmann wollte damit quasi die Zukunft der Mensch-Natur-Beziehung, also den Blick darauf schärfen. Und außerdem hat sich das Projekt verstanden als Mahnmal dafür, dass der Mensch die Natur als selbstverständlich nimmt und man sie vielleicht irgendwann nur noch in speziellen Orten oder Gefäßen bestaunen kann.
Wie im Fußballstadion.
Wie im Fußballstadion zum Beispiel.
Theresa, du hast es schon vorweggenommen. Wir wollen heute über den Zusammenhang von Kunst und Klima sprechen. In Wien startet ja dieser Tage die Klimabiennale, aber auch ansonsten gibt's da, du hast auch schon ein etwas bekannteres Projekt vorgestellt, ganz viel in den letzten Jahren und auch aktuell, das sich tut. Und dazu wollen wir heute die Frage stellen, wie schaut Klimakunst aus? Was kann und soll sie bewirken? Wie nachhaltig ist eigentlich der Kunst- und Kulturbetrieb? Und warum suchen sich Klimaaktivistinnen gerade Museen als Ort für ihren Aktivismus aus?
Ich oute mich hier gleich zu Beginn wahrscheinlich als der von uns dreien, der am seltensten auf Klimakunstfestivals geht. Deshalb muss ich dich fragen, Theresa, weil ich weiß, du hast dir das schon angesehen, die Klimabiennale in Wien. Was ist das jetzt genau? Was soll das? Was kann das? Warum soll ich hingehen? Und rettet das jetzt die Welt?
Ich war auch noch nie auf einem Klimakunstfestival, weil es einfach noch nie so, nicht so viele gab. Diese Klimabiennale in Wien ist jetzt das größte Festival. Das Festival in dieser Größe zum Thema Klima gab es einfach noch nie. Also weder in Europa noch sonst wo, glaube ich. Und ja, die startet jetzt am Freitag, den 5. April und dauert 100 Tage bis zum 14. Juli und soll quasi eine ganze Reihe an Sparten miteinander vernetzen und darstellen. Zum Beispiel also jetzt die bildende Kunst und Design, Architektur, Wissenschaft, alle diese Sektoren, die sich in irgendeiner Form auch mit Klima beschäftigen, zusammenbringen. Und ich habe damit der Leitung, also mit Sitara Patirana und Claudius Schulze, ein Interview geführt. Und die haben ja auch schon ein bisschen was gezeigt. Also das hat ja zwei Hauptorte in Wien, wo das stattfindet, mit vielen anderen Institutionen, die auch mitmachen, aber im Kunsthaus Wien und im Festivalareal am Nordwestbahnhof. Und gerade dort, ich war auf dem Festivalareal und da haben sie gerade alles aufgebaut und ich habe mir schon ein paar Sachen anschauen dürfen. Das wird ganz witzig und ganz vielfältig. Also sie hatten da zum Beispiel Bäume schon draußen stehen vor dieser Lagerhalle, wo dann Ausstellungen sein werden, die sie da reinpflanzen werden und irgendwie so einen Wald darstellen. Und dann gibt es dort auch eine Klimakantine, wo man halt auch wirklich hingehen kann zum Essen. Nur wird sich da das Essen im Laufe der Festivaldauer verändern, also sozusagen hin zu einem möglichst klimapositiven Ernährung. Es gibt am Anfang Würstel und dann nimmer zum Beispiel so, das ist mir erklärt. Ich glaube aber nur Wildschweinwürstel. Ja, und dort wird auch eine große Ausstellung sein, die sich damit beschäftigt, wie sich Klimakrise anfühlt. Und da sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen dabei rausgekommen.
Ich habe mir das Mission Statement der Klimabiennale rausgesucht und da stehen also recht große Parolen drinnen. Also ich lese das kurz vor. Mit der Vision und Kraft der Kunst treibt die Klimabiennale Wien den Paradigmenwechsel für eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten voran. Die Biennale wird neue Ideen in die ganze Stadt tragen, um gemeinsame Antworten auf die Klimakrise zu finden. Kunst bietet hier bislang kaum genutzte Potenziale. Genau, also globaler Wandel, Klimakrise, Artensterben, Auswirkungen auf das Mensch-Natur-Gefüge. Wir müssen neue Wege finden. Das klingt so, als würden in diesen 100 Tagen ganz schön viel passieren und am Schluss hätten wir alle Lösungen parat.
Das ist lustig, weil das habe ich auch die Sitara Patirana gefragt und sie hat dezidiert gesagt, nein, sie bieten jetzt nicht die Lösungen an, aber bieten Räume sozusagen, um sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht selbst auch auf die eine oder andere Sache drauf zu kommen.
Was ich nicht ganz verstehe, Theresa, wenn du sagst, das ist jetzt die erste große oder das erste große Klimakunstfestival, sind die Künstlerinnen und Künstlerinnen da nicht eigentlich ein bisschen spät dran? Also jetzt wissen wir seit wie vielen Jahrzehnten, was da genau passiert. Und ich meine, ich als Laie bilde mir ja dann ein, weiß ich nicht, die Kunst hat vielleicht auch ein feineres Sensorium, ist vielleicht der Zeit oft auch ein bisschen voraus. Und was ich mich jetzt erinnere an Klimakunst, ist irgendwie die letzten 5, 6, 7 Jahre, so dass das wirklich in meinem Kopf auch aufgetaucht ist. Das ist ja reichlich spät. Also ich meine, da waren ja die Zeitungen schneller.
Ja, stimmt eigentlich. Ich hatte auch den Eindruck, wobei es ja schon auch früher schon Künstler und Künstlerinnen gab, die sich jetzt mit Thema Natur und so weiter auseinandergesetzt haben.
Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und ich finde, das ist wirklich eine extrem spannende Entwicklung. Also es gab in den 1970ern zum ersten Mal diese großen ökologischen Fragen, parallel eigentlich zur allgemeinen gesellschaftlichen Strömung damals, auch in der Kunst. Also es gab damals auch eine Biennale in Venedig, die auf ganz großer Ebene nach diesem Verhältnis von Natur und Kunst gefragt hat. Das ist aber dann auch relativ schnell im Laufe der 80er Jahre wieder aus der Mode gekommen. Also und die nächste irgendwie von größter Relevanz vergleichbare Ausstellung, die sich mit ökologischer Kunst beschäftigt hat, das war dann erst wieder 2012, die Documenta. Also das ist eine enorme Lücke. Ich habe das nachgelesen in einer kürzlichen Neuerscheinung, nämlich Kunst und Ökologie von einem Österreicher, Robert Fleck, eben Kunsthistoriker und Kurator, und der beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema. Und der vertritt eben die These, dass sich eben Anfang der 80er dieser Kunstmarkt herausgebildet hat, so wie wir ihn heute kennen. Also wo auch wirklich viel Geld drinnen ist, wo Kunst auch als Kapitalanlage gesehen wird. All diese Themen drängen dann so Anfang der 80er in die Kunst und diese ökologischen Fragen, die geraten ein bisschen in Vergessenheit. Und er sagt auch, wie du gesagt hast, wie du das wahrnimmst, so in den vergangenen, sagen wir, 10 Jahren, wo diese Fragen wieder aktuell werden in der Kunst, auch durch irgendwie zum Beispiel eine neue Generation an den Kunsthochschulen und so, musste die Kunst oder mussten Künstlerinnen und Künstler ganz viel wieder von neu anfangen. Also da gab es keine Tradition, die gar nicht mehr weitergegeben wurde.
Dazwischen, also ein paar Künstler kenne sogar ich, die dazwischen aktiv waren in dem Bereich, als gebürtiger Wiener natürlich Hundertwasser, aber auch die Strömung aus den 1970ern, also Landart-Bewegung, hat sich ja die Jahrzehnte danach durchaus gehalten.
Genau, da gab es ja auch dieses Werk von Joseph Beuys, das ist ja relativ bekannt, der 7000 Bäume bei der Documenta 1982 in Kassel gepflanzt hat. Das ist, glaube ich, ein ganz berühmtes Beispiel dafür.
Solche Beispiele gibt es zum Beispiel auch aus Finnland. Da habe ich eins gefunden, das mir besonders gut gefallen hat, von Agnes Denes. Die Baumberge, also das ist in Wahrheit auch ein künstlich angelegter Wald, der mehr oder weniger pyramidenförmig wächst, also wie ein Baumberg. Und was ich cool finde bei dieser Art von Kunst ist, dass man sich nicht Gedanken machen muss, ob es was bringt oder nicht, weil zumindest diese Bäume nachher da stehen. Das heißt, das hat auf jeden Fall einen Effekt und ist interessant anzuschauen. Das hat mich sehr angesprochen, aber wie du sagst, Christine, das war in der Zeit bis vor ein paar Jahren, war das halt eine Nische im Kunstbetrieb. Und jetzt habe ich das Gefühl, so seit 2015, seit diesem Pariser Klimagipfel, drängt das immer mehr und mehr auch in die Öffentlichkeit.
Na, aber ich finde, da hat man schon gemerkt, dass dann, also wie das Thema, wie Klima ganz, wie du sagst, immer mehr in die Öffentlichkeit geraten ist. Und gerade 2019 mit Fridays for Future und der Klimabewegung war das ja noch viel intensiver. Und da hat man auch ganz stark gemerkt, dass das jetzt auch in der Kunstszene bearbeitet wird, einfach das Thema.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass da die Künstler auch viel stärker in den öffentlichen Raum gedrängt sind. Wenn ihr euch erinnert, zum Beispiel an den Klimagipfel 2015 in Paris, da hat Olafur Eliasson diese riesigen Eisblöcke aus Grönland, also Grönland-Eis gebracht, dort in Wahrheit hingestellt mitten in die Stadt und als Eiswatch schmelzen lassen quasi, um die Menschen daran zu erinnern, wie das Eis der Arktis schmilzt. Und solche Dinge sind dann halt häufiger gekommen. Weiß ich nicht, was ihr davon haltet. Ich finde es super plakativ. Braucht's das? Ist das gut? Ich meine, es gibt super Fotos her.
Ja, da gibt's ja noch ganz viel weitere Beispiele. Also der gleiche Künstler hat ja zum Beispiel auch in New York 4 künstlich hergestellte Wasserfälle irgendwie aufsprudeln lassen. Das war irgendwie auch so als große ökologische Geste konzipiert. Und es musste dann aber diese Installation vorzeitig beendet werden, weil man draufgekommen ist, durch das Erzeugen dieser Wasserfälle, das sogar irgendwie umweltschädlich ist. Also da passiert auch ganz viel Lust, also naja, lustig.
Ungewolltes vielleicht, ne?
Genau. Und auch dieses mit den Eisblöcken, diese Aktion war ja, glaube ich, auch sehr kritisiert von vielen Seiten, weil das natürlich auch sehr aufwendig ist und sehr viel Energie verbraucht.
Wobei sie da ja, glaube ich, wirklich auch selbst ausgeschildert haben, wie viele Emissionen sie verbraucht haben, um diese Eisblöcke dorthin zu bringen. Also das ist zumindest wieder, ja.
Ja, ich finde, es ist halt so ein bisschen mit der Faust aufs Auge, oder? Nicht so subtil, wie ich es gern habe.
Matthias, deine Einschätzung, die teilt auch die Joanna Nermis. Das ist eine Medienwissenschaftlerin, die hat schon vor einiger Zeit eben so eine Einordnung von so Kunstwerken zum Klimawandel gemacht. Und die hat eben auch sehr kritisiert, dass da vieles so, dass das ja emotional gearbeitet wird. Also man sieht da irgendwie schmelzendes Eis oder irgendwie verwüstete Landschaften. Und die sagt eben, dass das zwar auf emotionaler Ebene sehr gut funktioniert und Betrachter irgendwie auch ergreift, aber wenig
Veränderung bewirkt?
Ja, wenig bewirkt im Sinne von nachhaltiger Veränderung oder wenig Vorstellung ermöglicht von Alternativen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht von einem Kunstwerk, das mich sehr berührt hat und bewegt hat, als ich es quasi angeschaut habe. Ich habe da eine kurze Videoaufnahme mit, die zeige ich euch jetzt.
Wir sehen jemanden, vielleicht dich, wie du über, ich glaube, Muscheln gehst. Kann das sein? Du gehst über unendlich viele Muscheln.
Das war im Rahmen einer Ausstellung, die eben auch solche Klimathemen behandelt hat. Und es war eine Installation, da war ein ganzer Raum voll mit Muscheln, also wirklich auch Meter hoch. Und man konnte da reingehen. Das war ein total eigenartiges Gefühl, auf diesen Muscheln zu gehen. Man hat das Geräusch sehr intensiv gehört. Und es ging irgendwie darum zu zeigen, wie halt aus was ganz Organischem, das aus der Natur kommt, ein Baustoff wird, nämlich Zement. Und es war auch so gedacht, dass dann mit den Muscheln, die da in dieser Ausstellung, die da dabei waren, dass dann danach tatsächlich ein Zement daraus gemacht wird. Mir hat das sehr gut gefallen, weil es mich auf dieser sensorischen Ebene abgeholt hat.
Und ich finde, das ist ja auch, also das, was Kunst kann, was jetzt zum Beispiel wir als Journalistinnen nicht so gut können, weil wir schreiben Artikel, wir machen Fernsehsendungen, was auch immer, aber es ist immer sehr auf einer rationalen Ebene erfährst du Dinge und nicht auf dieser sensorischen, auf dieser Gefühls Ebene. Und ich glaube, das ist das, was der Wert auch teilweise ist von der Kunst, die sich mit Klima auseinandersetzt. Hm. Christine, weil du gemeint hast, das hat dich so abgeholt. Da gibt es ja jetzt echt schon Studien dazu, was Kunst quasi im Zusammenhang mit Klima auch bewirken kann. Da gibt es zum Beispiel eine Studie von der University of Wisconsin, die gezeigt hat, dass die Teilnehmerinnen auf ein Gemälde, das sich eben quasi mit, also es heißt Summer Heat, also es ging so um Hitze und Waldbrände, dass die darauf viel stärker reagiert haben als jetzt auf Grafiken von Daten, wo man das eben auch dargestellt hat. Also dass dann auch viel mehr Gefühle entstanden sind und Emotionen, einerseits eben negativ, aber eben auch positive wie Inspiration und Hoffnung und so weiter. Das fand ich ganz spannend. Was man jetzt, wenn wir uns überlegen, okay, wir schauen uns eine Datengrafik zum Klimawandel an, ist selten Hoffnung das, was bei mir ausgeht.
Na, das finde ich spannend, vor allem wenn du sagst, dass Kunst halt so, haben Sie eh schon gesagt, sehr gut funktioniert und viele Emotionen auslösen kann. Die Frage ist, was macht man dann damit? Und ich habe auch zwei Studien mitgebracht. Eine ist von der norwegischen TU in Wahrheit, also University of Science and Technology. Die haben untersucht die Pollution Pots von Michael Pinsky. Ich weiß nicht, ob ihr die kennst. Ich erzähle ein bisschen, auch ganz bekannt eigentlich. Also wenn man das googelt, findet man es gleich. Pollution Pots, er hat in großen Kuppeln verschmutzte Luft von unterschiedlichen Städten ausgestellt.
Hey, da war ich.
Wirklich?
Ja, auf der COP natürlich.
Ja, sehr gut. Achso, cool. Das hat es jetzt schon wieder
das
gegeben.
Das hat es wieder gegeben, ja. Erzähl mal weiter und ich sag dann, ob es...
Ich erzähle gerne weiter, aber ein Teil dieser Installation war ja auch, dass die Zuseherinnen und Zuseher animiert wurden, ihre eigenen CO2-Emissionen besser zu tracken in Zukunft. Ja. Und diese Studie hat eben untersucht, ob das irgendwer gemacht hat. Die Antwort ist niederschmetternd nein. Jetzt können wir die Probe auf selbst Exempel machen. Theresa, hat es bei dir funktioniert?
Ich habe es natürlich auch nicht gemacht.
Genau.
Aber also, ich fand es schon echt cool. Also ich muss sagen, sorry, es war wirklich arg. Du kannst es dir einfach nicht vorstellen. Und dann gehst du in diese Kuppel und du kannst fast nicht mehr atmen. Du siehst nichts mehr. Und es ist wirklich arg gewesen. Ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Schau.
Ja, ja, eben. Emotionale Ebene hat super funktioniert. Tatsächlich verändert wenig. Es gibt eine zweite Studie, die ist ein bisschen optimistischer. Und weil du die COP erwähnt hast, das ist eine Studie von Laura Sonner, die sich mit einem Kollegen gemeinsam die Wirkung der Kunstwerke auf dem Echo Art Festival, auf der COP 21 gab es eben auch ein Echo Art Festival, da wurden 37 Kunstwerke ausgestellt. Und die Forscherinnen und Forscher haben das in 4 Kategorien eingeteilt. Je nachdem, ob das jetzt, das eine haben sie genannt, komfortable Utopie, dann eine Kategorie war herausfordernde Dystopie, eine Kategorie war, haben sie Mythologie genannt, das ist alles, was so in irgendwie eher mit viel Folklore daherkommt, sage ich mal. Und die 4. Kategorie war Awesome Solutions. Und von all diesen 37 Kunstwerken haben genau 3 eine positive Auswirkung gehabt. Und alle 3 kommen aus dem Bereich Awesome Solutions. Diese Awesome Solutions darf man jetzt nicht falsch verstehen. Auch da wurden keine tatsächlichen Lösungen präsentiert. Aber es wurden, wie soll ich sagen, eben Räume aufgemacht, wo man sich vorstellen kann, wie was Gutes passieren kann. Vielleicht bringe ich es am besten mit einem Beispiel. 1 dieser 3 war eine Art Upcycling-Teppich aus Blumen.
Klingt schön.
Klingt schön, genau, ja. Hat den Menschen offenbar gefallen. Einen 2., den könntet ihr vielleicht noch in Erinnerung haben. Das war die Blue Whale. Das war diese riesige Installation von diesem Blauwal an der Seine in Paris. Die Idee da war, dass man halt erstens halt natürlich überwältigt war von der Größe dieses Tiers und dass man den betreten konnte und sich dort über Biodiversitätsverluste und so weiter halt informieren konnte. Auch ein bisschen schulisch, aber hat halt gut funktioniert. Und das 3. Kunstwerk hat geheißen Honey Roads. Das waren eigentlich recht simpel 80 Fotos von Bienenstöcken rund um den Planeten. Die Forscherinnen haben gemeint, was all diese Kunstwerke gemeinsam hatten, ist, dass sie erstens überraschend und neu waren, visuell in irgendeiner Form anziehend waren und vor allem den Einfluss menschlichen Verhaltens ganz klar aufgezeigt haben. Das heißt, man war nicht nur überwältigt oder zerstört und hat sich gedacht, oh Gott sei Dank bin ich in Wien und kann hier die Luft von uns atmen, sondern man hat auch ganz klar gesehen, okay, diese Dinge passieren, weil wir in irgendeiner Form eingreifen oder nicht.
Ja, weil du jetzt von diesem Blumenteppich gesprochen hast. Das ist ja ganz spannend, da ganz oft, wenn es um ökologische Themen in der Kunst geht, verwendet man ja dann auch organisches Material, weil das halt vielleicht nahe liegt. Muss aber natürlich nicht sein. Also der Robert Fleck, von dem ich vorher schon erzählt habe, der sieht auch da aktuell eine große Trendwende. Also in den letzten Jahrzehnten waren ja so, ja, Polyester oder so synthetische Mittel oder so, gerade in der Plastik, also sehr prominente und auch sehr tolle, herzeigbare irgendwie Materialien, mit denen gearbeitet worden ist. Und er sagt da eben, also jetzt an den Kunsthochschulen, was da gerade passiert, ist einfach, es wird total viel recycelt. Also Menschen, die Kunst machen, gehen schon mit der Voraussetzung daran, dass sie nicht etwas extra produzieren wollen, kein neues Material herstellen wollen für ihre Kunst, sondern dass sie Kunst machen nur mit Dingen, die schon da sind und die auch dann später wieder weiterverwendet werden können. Ganz abgesehen davon, dass ganz viele Sachen wie zum Beispiel Acrylfarben oder so ja auch teilweise gesundheits- und umweltschädlich sind.
Matthias, weil du erzählt hast von diesen Kunstwerken, die quasi was bewirkt haben bei den Leuten. Ich finde, das ist ja eine spannende Frage, ob das Kunst überhaupt sein muss. Muss die jetzt aktivieren und die Menschen quasi, damit die jetzt alle rausgehen und ihr Leben ändern? Also ich finde eigentlich nicht, also da gibt es ja auch viele Stimmen in der Kunstszene, die sagen, na, das ist eigentlich nicht die Aufgabe von Kunst.
Na, das ist genau das, warum ich es manchmal ein bisschen befremdlich finde, wenn man halt das Wort Kunst hört, weil das schon so mit so einem riesen moralischen Zeigefinger daherkommt, wo ich mir dann denke, naja, wie interessant kann diese Kunst denn dann noch sein?
Ja, naja, also, es gibt ja auch Leute, die sagen, dass man nicht mal quasi jetzt dadurch erfahren muss, wie es um die Welt steht. Also, dass es jetzt kein Kommunikator für Wissenschaft zum Beispiel sein muss, die Kunst. Und genau darüber habe ich auch mit der Leitung von der Klimabiennale gesprochen und Sitara Patirana hat dazu Folgendes gesagt.
Es geht gar nicht darum, Antworten zu geben, sondern einfach vielleicht Fragestellungen zu formulieren zu können, die dann jeder und jeder für sich sozusagen selbst erkunden kann. Weil der Auftrag von der Kunst ist ja nicht jetzt zu sagen, jemandem was beizubringen und zu sagen, jetzt du musst jetzt diese Antwort oder das Wissen jetzt haben, sondern wie gehe ich denn mit Wissen um und was macht es mit mir und sich selber mit eben Fragen, die einfach auftauchen in der Gesellschaft oder die gerade einfach brennen, sich selbst so auseinandersetzen zu können.
Ich glaube, wenn wir uns die Frage stellen, ob und was Kunst in puncto Klimawandel ausrichten kann, dann brauchen wir uns nur überlegen, wie und wodurch das, was wir halt Natur nennen, überhaupt von der Kunst geprägt ist. Wenn wir Landschaft denken, dann ist das extrem geprägt von der Kunst. Und an wenigen Dingen kann man unser Verhältnis zur Natur so gut ablesen, wie an dem, wie sich die Kunst entwickelt hat. Ich denke da an die so Waldlandschaften von der Romantik oder die Blumenwiesen der Impressionisten. Das sind alles Schablonen, mit denen wir Natur wahrnehmen. Und vielleicht kann Kunst der Gegenwart oder der Zukunft da neue Schablonen anbieten. Ein Satz, den man ganz oft hört, ist, dass wir uns selbst wieder als Teil der Natur begreifen müssen. Und ich finde das wahnsinnig schwierig. Ich habe da keinen Zugang dazu und das passt überhaupt nicht für unser westliches Leben, wo man eben nicht einfach zwei Generationen zurückdenkt und dann waren wir ja eh noch alle eins mit der Natur. Und ich glaube, gerade da kann Kunst einen Zugang bieten, der berührt, bewegt, anregt, neue Vorstellungen aufmacht, wie wir einfach auch Natur und das oder das, was wir Natur nennen, neu denken können.
Das, was du beschrieben hast, diese Bilder von der idealisierten Natur, das ist ja eigentlich ein bisschen vorbei, ne? Wie du erwähnt hast, das geht sich irgendwie nicht aus, dass man den schönen Wasserfall noch zeichnet und sich jeder da hineinträumen kann. Deswegen weiß ich gar nicht, wie diese Kunst aussehen kann, die mich mit der Natur wieder versöhnt. Wobei, ein Beispiel habe ich schon noch. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Diana Lelonek, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe sie nur gelesen. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Die hat vor einigen Jahren in Wien mal eine Ausstellung gehabt. Und zwar die Serie hat geheißen Center for Living Things. Und da waren Terrarien aufgestellt, wo auf den ersten Blick so Gräser und Moos gewachsen ist. Und wenn man näher hingesehen hat, hat man gemerkt, dass das nicht aus der Erde herauswächst, sondern aus Plastikflaschen oder aus alten Turnschuhen und so weiter. Das heißt, das war eigentlich, ich habe das ganz cool gefunden, weil das war halt ein Kunstwerk, das mich erinnert hat daran, wie die Natur sich auch wieder zurückholen kann, was man ja vielleicht genommen hat.
Ja, also ein bisschen kitschig ist es schon, oder? Okay, die Natur holt sich das zurück und wir werden wieder eins mit der Natur. Das ist alles so wunderschön. Mir persönlich würde es mir helfen, wenn ich wieder mich versöhne mit der Menschheit, die so viel Scheiße baut.
Ja, Theresa, stimmt. Ganz oft, wenn es um Klimakunst geht, ist auch so ein bisschen der Vorwurf. Und wir haben ja auch heute schon darüber gesprochen, dass uns manche Kunstwerke ein bisschen platt wirken. Gibt es diesen Vorwurf des Klimakitsch? Und auch ganz viel, was jetzt so weniger in Sphäre der Kunst, sondern eher so von aktivistischer Seite passiert, das vielleicht auch einen künstlerischen Zugang wählt oder sich als Kunst bezeichnet, wird eigentlich ein bisschen in diese, ja, Klima-Kitsch-Ecke, also irgendwelche aktivistischen Aktionen, wo man halt mit künstlerischen Mitteln etwas umsetzt.
Ich finde das ehrlich gesagt völlig legitim, dass Aktivisten und Aktivistinnen auch Mittel der Kunst verwenden. Also wieso auch nicht?
Also natürlich ist das Aktivisten so wie jedem anderen Menschen nicht verboten. Und umgekehrt sehen wir ja auch an der Klimabiennale, wie sich die etablierte Kunstwelt jetzt zum Beispiel auf so große Trendthemen wie den Klimawandel draufsetzen. Natürlich auch, weil sie wissen, das bietet mir eine gewisse Aufmerksamkeit, die ich sonst vielleicht nicht gehabt hätte. Also gerade da finde ich, muss man jetzt nicht so vom Hohn raus herab sagen, das ist Kitsch und das ist die echte Kunst. Also manche werden diese Eisblöcke von, wie heißt der, Eliasson, wahrscheinlich als kitschig empfinden. Andere stehen davor und, weiß ich nicht, ihre Augen werden geöffnet. Also da gibt es, glaube ich, keine universelle Antwort darauf.
Aber wenn wir schon über AktivistInnen und Kunst sprechen, was haltet ihr eigentlich von den doch sehr aufsehenerregenden Aktionen der letzten Jahre, wo AktivistInnen ins Museum gegangen sind und Kunst beschüttet haben oder beschmiert haben?
Also wenig. Ich persönlich wenig, muss ich sagen.
Also das war ja eine Zeit lang wirklich en vogue bei KlimaaktivistInnen und da sind einige ganz berühmte Kunstwerke in den Fokus geraten, sagen wir es mal so. Also da haben sie zum Beispiel Erdäpfelpüree auf einen Monet geworfen oder Tomatensuppe auf einen Van Gogh geschüttet, auf die Sonnenblumen von Van Gogh oder eine Torte auf die Mona Lisa geworfen im Pariser Louvre.
Da also wenn du schon erzählst davon, erinnere ich mich leider daran, was ich mir damals gedacht habe.
In Wien war das ja auch, das ist es da dann auch dazu gekommen, da wurde das Gemälde von Klimt, Tod und Leben, mit einem Kunstölflüssigkeit beschüttet, wobei man ja dazu sagen muss, dass alle diese Gemälde hinter einem Schutzglas, Plexiglas oder was auch immer geschützt waren und denen nichts passiert ist. Ja, was haltet ihr davon?
Ich kann es natürlich nachvollziehen. Ich bekomme maximale Aufmerksamkeit, wenn ich auf so ein tolles Kunstwerk da meine Tomatensuppe schütte. Es gibt zwei Dinge, die ich irgendwie wirklich sehr kritisch sehe. Das erste ist, was mache ich mit dieser Aufmerksamkeit? Jetzt haben wir das gesehen, 2-3 Jahre. Es ist genau nichts rausgekommen. Und das zweite,
naja,
was
das würde ich jetzt nicht sagen.
Was hat's gebracht, dass, naja, das Erdäpfelpüree da jetzt auf dem Monet war?
Die Aktivistinnen waren in allen möglichen Fernsehshows und in Zeitungsartikeln und so weiter und haben dort ihre Sicht der Dinge darlegen können. Also aus ihrer Perspektive hat's schon was gebracht, würde ich sagen.
Aber hast du das Gefühl, dass das dazu beigetragen hat, dass jetzt zum Beispiel, wir müssen ja nicht die 5 Aktivisten überzeugen und auch nicht die 3, die unbedingt den Monet anschauen wollen, sondern wenn, dann die ganze Gesellschaft. Und hast du oder habt ihr das Gefühl gehabt, dass diese Aktionen sehr dazu beigetragen haben, dass eine möglichst breite Masse an Menschen hinter mehr Klimaschutz steht? Ich finde, es hat ganz genau das Gegenteil bewirkt.
Nein, es war eine irrsinnige Aufregung, ja. Also
ja, es war eine Aufregung und ganz viele, ihr erinnert euch alle noch an an den Beginn mit diesen Fridays for Future Demos, ganz viele, die da mitmarschiert sind, haben nachher gesagt, na, irgendwann ist auch Schluss, ja. Das ist nicht mehr das, so wie wir uns das ursprünglich vorgestellt haben.
Ich fand ehrlich gesagt die Aufregung völlig überzogen. Ich fand es richtig harmlos. Ja, oh mein Gott, sie schütten da eine Flüssigkeit auf ein Plexiglas und putzen es nachher wieder weg. Und die Reinigung hat dann 1.000 Euro gekostet. Okay, das haben sie auch gezahlt.
Ja, ich find's dann bleibt das erste Argument. Also warum?
Ich glaube, der Gedanke dahinter war ja, auf etwas aufmerksam zu machen. Nämlich, dass ganz viele Dinge, die unser Leben ausmachen oder auch wie wir leben, als selbstverständlich wahrgenommen werden. Dass wie wir leben halt auf Selbstverständlichkeiten beruht, die vielleicht bald nicht mehr gegeben sein werden, weil einfach zum Beispiel Kipppunkte erreicht werden und Dinge passieren mit unserem Klima, die wir noch gar nicht wissen können. Und dass dann auch Dinge, die für uns jetzt ganz selbstverständlich zum Leben dazugehören, wie zum Beispiel Beschäftigung mit Kunst oder halt schönen Dingen, ja ganz vielen Dingen, auf die wir als Menschheit, um es jetzt ganz pathetisch auszudrücken, auch zu Recht stolz sind, wie eben das, was wir alles an Kunst geschaffen haben, dann vielleicht auch nicht mehr so selbstverständlich sein können, weil wir ganz andere Probleme und Sorgen haben.
Also ich finde, ein spannender Aspekt an diesen Aktionen von den AktivistInnen ist, dass die ja im Endeffekt eine Funktion erfüllen, die oft auch die Funktion der Kunst war, nämlich aufzurütteln und auch zu schockieren. Und ich habe das Gefühl, dass da die Kunstwelt das sehr viel sehr brav ist im Moment und dass diese Schockfunktion da ein bisschen untergegangen ist. Und dazu noch fand ich auch spannend, dass das deutsche Kunstmagazin Monopol die Klimaaktivistinnen auch deshalb unter ihre Top 100 Liste der wichtigsten Persönlichkeiten in der Kunst aufgenommen hat. Aber vielleicht, um das noch abzuschließen, also es gibt ja schon jetzt auch Museen und Institutionen, die auch gerade diese Aktionen von den Aktivistinnen aufgenommen haben und sich damit beschäftigt haben, was ja, finde ich, auch eine Funktion von Kunst sein sollte. Da hat zum Beispiel in Deutschland im Museum für Naturkunde in Berlin haben sich irgendwann einmal zwei Aktivistinnen auf ein Dinoskelett angeklebt und diese Klebereste wurden nicht entfernt, sondern markiert und quasi selbst zum Exponat sozusagen. Und in Wien im Leopoldmuseum, wo der Klimt beschüttet wurde, haben sie ja dann auch ein paar Monate später eine Ausstellung, also eine Aktion gemacht, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, wo sie dann die Bilder quasi um ein paar Grade geschwenkt haben, um quasi diese paar Grade, die um die es geht, in der Klimakrise darzustellen.
Gab aber dann auch sehr viele negative Rückmeldungen zu dieser Ausstellung, weil Hauptsponsor war die OMV, also genau. Paradeunternehmen für fossile Brennstoffe.
Da haben sie dann wohl nicht ganz weit genug gedacht.
Gerade im privaten Kunstbetrieb, der funktioniert ja seit den späten 80ern vor allem über diese riesigen internationalen Messen, die natürlich ganz viel Transport und Flugverkehr rund um den ganzen Globus das ganze Jahr über mal da, mal da mit sich bringen. Und da wird erst seit, glaube ich, ganz kurzem überhaupt darüber nachgedacht, was denn auch für Ökobilanzen solche Veranstaltungen haben.
Ja, da gibt's eine Menge an teilweise total absurden Beispielen. Eins habe ich rausgesucht von der Art Basel in Miami Beach. Da hat Dom Perignon ein Yacht-Concierge-Service angeboten. Du konntest um $30,000 33 Flaschen dieses edlen Gesöffs inklusive Kaviar dir auf deine Yacht liefern lassen, die vor deiner künstlichen Insel vor Anker gegangen ist. Also da finde ich, ist ein bisschen schwierig, wenn man dann auch noch irgendwie sich mit Klima beschäftigt. Und solche Beispiele gibt es natürlich sehr viele. Es gibt natürlich auch Gegenbewegungen, zum Beispiel die Gallery Climate Coalition, die sich dafür einsetzt, dass Dinge eben nicht so ablaufen, wie sie ewig abgelaufen sind. Zum Beispiel geht es darum, dass Museen bestimmte Installationsmaterialien, die man braucht, um eben Ausstellungen umsetzen zu können, teilen, dass die wiederverwertet werden. Es geht darum, dass man mit Versicherungsgesellschaften spricht, dass die zum Beispiel nicht wie bisher immer auf der ökologisch natürlich schlechteren Luftfracht bestehen, sondern halt auch den Seeweg akzeptieren und so weiter und so fort.
Was da wichtig ist, glaube ich, zu unterscheiden, ist der private Kunstbetrieb und der öffentliche Kunstbetrieb. Also gerade so diese großen Messen, da geht es vor allem um kommerzielle Interessen, um den Kunstmarkt an und für sich. Da geht es darum, Werke zu verkaufen. Die sind auch nicht publikumsorientiert. Wohingegen gerade so auch große publikumsorientierte Ausstellungen oder so, die haben dann schon im Vordergrund, dass Leute, möglichst viele Leute Kunst sehen können und denen Kunst zugänglich zu machen. Da würde ich auch noch einmal differenzieren.
Ich habe das auf jeden Fall auch die Leitungspersonen von der Klimabiennale gefragt und die haben dazu Folgendes gesagt, wie sie damit umgehen, mit diesem Problem.
Bei der Ausstellung zum Beispiel ist eine einzelne Arbeiterin, eben die von John Jonas, die wurde genauso eins zu eins davor in Porto gezeigt. Das ist eine Papierarbeit und es ist sehr wichtig, dass die jetzt letztendlich hier gezeigt wird, weil wir wollen diese großartige Arbeit hier halt nochmal zeigen. Das war ein flaches Paket, das mit FedEx geschickt wurde, also minimalen CO2-Footprint hat, kleiner als wenn nur eine einzige Person nach Porto geflogen wäre, um diese Ausstellung dort zu sehen. Also da ist natürlich eine Kunst, die herkommt, viel nachhaltiger als die Menschen, die dorthin reisen. Bei anderen Arbeiten ist es so, dass wir KünstlerInnen dann eingeladen haben, hier Werke zu schaffen.
Ja, ich finde das schon auch eine relevante Frage, dass sich auch Kulturinstitutionen die Frage stellen, welchen CO2- und Umweltfootprint sie selbst mit ihrem Wirken haben. Und da gibt es ja eine Reihe an Förderungen auch, aber auch abseits der Förderungen, glaube ich, sind alle bundes- und nicht öffentlichen Museen sicher aufgefordert, sich darüber Gedanken zu machen.
Und das ist gar nicht so unwichtig, weil tatsächlich verbrauchen Museen oft besonders viel Energie, weil die oft sehr komplexe Belüftungsanlagen haben, weil natürlich ganz oft Museen streng klimatisiert sind. Und gerade neuere Museumsbauten, jetzt aus den 70er oder 80er Jahren, haben oft wahnsinnig riesige, großflächige Räume. Da ist ganz viel Glas auch nach außen. Das ist sehr energieintensiv, das zu beheizen oder zu klimatisieren.
Wobei, da gibt's ja jetzt auch schon Restauratoren und Restauratorinnen, die sagen, es wäre gar nicht nötig, dass das immer so eine, weiß nicht, so kühl ist, so und so viel Grad und so weiter, oder?
Genau, also da gibt's tatsächlich Diskussionen. Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, inwieweit das korrekt ist. Und es gibt dann eben auch schon Lösungsansätze, die zum Beispiel Dinge machen, wie, dass die Vitrine, in dem sich das Kunstwerk befindet, so streng klimatisieren und die Temperatur regulieren und nicht den ganzen Raum, ja.
Und es ist ein Schutz vor Klimaaktivisten auch noch.
Und was einem ja gar nicht bewusst ist, wenn man ins Museum geht, weil da kommt man ja meistens hin, um sich die Gemälde und Kunstwerke anzusehen, ist, dass jede Ausstellung auch ganz, ganz viel Material verbraucht. Also wenn es darum geht, darum, wie die Bilder gehängt werden oder um die Stellagen, all das, Wände, die aufgestellt werden, die notwendig sind. Und da ist es natürlich auch problematisch vom Thema Ressourcenverbrauch, wenn das immer wieder neu hergestellt werden muss. Und da gibt es auch schon Projekte, dass Museen diese gebrauchten Materialien untereinander tauschen oder auch an andere Institutionen wie Schulen zum Beispiel weitergeben, damit die weiterverwendet werden können.
Aber natürlich, wenn man ein bisschen kreativ ist, und das ist ja die Kunstszene idealerweise, kommt man, glaube ich, schon auf viele Sachen, die man auch anders machen kann. Aber was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, und das ist ja auch so ein Streitpunkt, ist, es fliegen ja, also ich meine, es reisen sehr viele Leute in sehr viele Orte der Welt, um einfach sich Museen anzuschauen und besondere Ausstellungen anzuschauen. Und da ist es schon die Frage, ist das auch die Verantwortung der Kunst, der Kulturinstitutionen, dass sie da drauf schauen?
Naja, es ist insofern, glaube ich, die Verantwortung von Institutionen, weil oft so große Blockbuster-Ausstellungen, also jetzt Vermeer oder so, wäre jetzt sowas, was rezent passiert ist, die sind darauf ausgelegt, dass wirklich hunderttausende Besucher aus der ganzen Welt dorthin fahren oder fliegen, um sich das anzuschauen, weil die sind einfach so kostspielig in der Organisation, sonst würden die sich gar nicht rentieren. Da gibt's auch schon Institutionen, die sagen, die machen das ganz anders. Die Tate Modern zum Beispiel in London hat schon vor einigen Jahren gesagt, wir werden sowas nicht mehr machen. Wir geben dem eigenen Bestand den Vorzug, kuratieren anders, schauen das an, was wir haben, um so auch einfach dieser Industrie ein bisschen ein Gegenbeispiel zu setzen. Also das nennt man auch Eco-Curating.
Ja, es ist ja, ich meine, es gibt ja auch in österreichischen Museen, die haben ja irrsinnig riesige Archive, wo man gar nicht weiß, was da alles drin ist. Also da würde man eh wahrscheinlich Jahre oder Jahrzehnte brauchen, um das alles auszustellen. Also da gibt es sicher auch noch Bedarf.
Ja, auch zur CO2-Bilanz von österreichischen Museen gibt es bereits Projekte. Das ist auch vom Bundesministerium so gewünscht, dass zumindest von allen Bundesmuseen in der nächsten Zeit entsprechende CO2-Bilanzen berechnet werden sollen. Da ist es aber zum Beispiel so, dass nur die innerstädtische Anreise mit erfasst wird und nicht zum Beispiel, ob jemand jetzt als Tourist, als Touristin mit dem Flieger von weit her kommt. Wenn man sich das aber genauer anschaut, also es gibt zum Beispiel aus Deutschland Beispiele, wo Museen auch CO2-Bilanzen sich errechnet haben und die Anreise anders einbezogen haben. Und da ist herausgekommen, dass eben die Anreise 78% des Gesamtverbrauchs von CO2 dieser Museen in etwa ausmacht. Also der mit Abstand größte Anteil. Und wenn man dann sagt, naja, das geht uns eigentlich nur sekundär etwas an,
Ja, wobei die Leute halt nicht nur zum Museum reisen, sondern auch in die Stadt oder wo auch immer hin und andere Sachen machen. Da könnte man ja sehr viele Verantwortliche finden, glaube ich, oder? Also es ist schon ein bisschen eine schwierige...
Natürlich ist nicht so einfach, jetzt dem Museum nur zuzuordnen, aber ist schon ein Aspekt, wo man sagt, okay, man sollte darüber sprechen. Und wenn ich zum Beispiel als Ausstellungshaus mein Programm so lege, dass ich ganz bewusst Menschen irgendwie aus dem eigenen Land, aus der eigenen Stadt anspreche, auch thematisch, kann ich vielleicht ein bisschen was vorbeugen.
Was man vielleicht festhalten kann, es passiert wirklich schon sehr viel und gerade in den letzten Jahren, glaube ich, hat das auch zugenommen, die Initiativen und Aktionen in der Kunst, einerseits von Künstlern und Künstlerinnen, andererseits machen sich Institutionen mehr Gedanken drüber. Es gibt die Artists for Future, die da immer wieder Aufmerksamkeit schaffen. Es gibt das Umweltzeichen für Museen, die sich zertifizieren können. Also da ist doch schon einiges in Bewegung.
In Anschluss daran hören wir uns doch einen Mutmacher von unserer Kollegin Anja Drexler an.
Yes. Mut. Im Einklang mit der Natur. So möchten wohl immer mehr Menschen auch wieder wohnen. Immer öfter hört und liest man von Häusern aus Holz oder sieht sie in Social Media Feeds. Dieser Trend zu natürlichen Materialien spiegelt auch den Wunsch zu klima- und umweltverträglicherem Bauen wider. Denn die Baubranche hat einen erheblichen Einfluss auf das Klima. Ein Forschungsteam an der Wiener Uni für Bodenkultur hat einen konkreten Vorschlag, wie man das lösen kann. Sie haben aus Sägespäne, also eigentlich einem Abfallprodukt, einen rein biologischen Werkstoff entwickelt. Aus dem kann man mit dem 3D-Drucker Wandteile herstellen. Diese Wände sollen dann Regen und Feuer standhalten, CO2 binden können und sogar kreislauffähig sein. Das heißt, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, soll man sie zerlegen und neue Platten daraus drucken können. Viel klima- und umweltfreundlicher geht's wohl kaum.
Yes.
Ein Pappmaché-Haus quasi.
Ja.
Ich habe auch an das Märchen vom Wolf und den drei kleinen Schweinchen gedacht, falls ihr euch erinnert.
Ja, stimmt, da werden die Häuser weggeblasen. Ja.
Aber wenn das gut hält, ist das natürlich toll, ja.
Ja, klingt gut.
Ja, ich würde mir das gerne in echt anschauen. Ich habe davon noch nie gehört. Bin gespannt, wie das ausschaut oder wie das sich das auch vielleicht anfühlt und wie das wirkt in echt.
Ja, vielleicht kannst du Probe wohnen.
Voll. Und wenn es dadurch halt so Baustoffe wie Zement, kann man dadurch Baustoffe wie Zement ersetzen?
Ich denke schon, ja. Ja. Das ist, glaube ich, die Idee dahinter.
Das ist ja super.
Total nachhaltig.
Ja, passt. Hat mir Mut gemacht.
Das war's für heute. Links zu den Infos dieser Folge finden Sie natürlich in den Shownotes.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Und schreiben Sie uns auf jeden Fall Ihre Meinung an podcast@diepresse.com.
Noch mehr Klimageschichten finden Sie auf diepresse.com/klima. Dort gibt es Analysen, Meinungen und Reportagen zum Nachlesen.
Uns hören Sie wieder am Freitag in 2 Wochen.
Ciao.